und ich saß dann am Ende da mit einem fancy Titel, aber nichts weiter. Man kann intelligent, man kann talentiert sein. Wenn du in Deutschland eine Professur haben willst, brauchst du zusätzlich halt einfach auch noch eine gehörige Portion Glück. Du musst ja auch während dem Wochenende arbeiten, weil deine Zellkultur zum Beispiel, die kennt kein Wochenende. Wie einen Entry-Level-Job bekommen, wenn der Entry-Level-Job Berufserfahrung voraussetzt. Nach der Doktorarbeit ist dein Leben ja nicht vorbei. Du hast ja dann noch ein Leben. Und es hindert dich keiner daran zu sagen, okay, jetzt mache ich halt nochmal was Neues. Wir müssten Wissenschaftler bezahlen wie Fußballer und Fußballer wie Wissenschaftler. Dann wäre die Welt ein klein bisschen fairer.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Leaving Academia, dein Podcast für berufliche Neuorientierung und neue Perspektiven jenseits der Wissenschaft. In dieser Folge spreche ich mit Jörg, der in Biologie promoviert hat und schon in der Abschlussphase seiner Doktorarbeit den Rat bekam, die Wissenschaft zu verlassen. Wir reden darüber, wie Zufälle und strategische Entscheidungen ihn schließlich zu seinem jetzigen Beruf als Territory Manager für Spezialgeräte geführt hat und warum er manchmal doch noch gerne Wissenschaftler wäre. Hallo Jörg, schön, dass du da bist.
Hi Sandra, schön hier zu sein.
Ich freue mich, dass du da bist. Und würdest du dich einmal kurz vorstellen für uns?
Ja, mein voller Name ist Dr. Jörg Brühmann. Ich bin 40 Jahre alt, komme aus Regensburg und bin promovierter Neurobiologe.
Okay, vielen Dank. Kannst du uns ein wenig erzählen, wie du zu deinem Titel gekommen bist?
Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Ich wusste schon während dem Abitur, ich möchte irgendwas studieren, weil ich lerne gern. Also bin ein passionierter Lerner. Und da war natürlich der Weg an die Uni mehr oder weniger selbsterklärend. Außerdem, man hat ein Abitur, was macht man jetzt damit? Ja, dann gehen wir mal studieren. Und ich wollte tatsächlich lange Zeit eigentlich Jura studieren, bis ich im Leistungskurs in der Schule Wirtschaft und Recht hatte und gemerkt habe, das passt so überhaupt nicht. Das macht mir überhaupt keinen Spaß. Kann ich mich nicht reindenken. Und habe dann geguckt, okay, was hatte ich jetzt sonst noch irgendwie in meinen Abiturfächern? Und habe dann Biologie gewählt. Denn gerade im Grundkurs später hatte ich dann sehr, sehr viel Spaß dran, war super fasziniert, was da so alles geht. Gerade Gentechnik, na, ist immer noch ein Dauerbrenner-Thema. Und habe beschlossen, okay, das scheint cool zu sein, das studiere ich. Habe ich dann in der Uni eingeschrieben, damals noch in Regensburg, und habe dann einfach mal angefangen, Biologie zu studieren. Habe am Anfang so ein bisschen gestruggelt, weil natürlich du erstmal erschlagen wirst von allem. Du hast ja nicht nur Biologie an sich und davon coole Teile und nicht so coole. Ich war eher immer so auf der molekularbiologischen oder auch zoologischen Seite. Botanik war für mich ein Horror. Und jetzt muss ich dazu sagen, ich komme von der Schule, wo man eben unter anderem in Wirtschaft und Recht Abitur machen konnte. Es war also ein Wirtschaftsgymnasium. Und plötzlich war ich konfrontiert mit Chemie. Und zwar nicht nur Chemie, sondern anorganische Chemie, organische Chemie, physikalische Chemie und so weiter und so fort. Hat dann allerdings nach dem Vordiplom relativ gut hingehauen. Ich habe nochmal die Uni gewechselt aus privaten Gründen. Bin dann an eine andere Uni nach Osnabrück, habe da fertig studiert. Mein Diplom, also ich bin noch Diplomer. Und habe da dann über die verschiedenen Module, die ich wählen konnte, habe ich mir drei ausgesucht. Und das ist einmal Phylogenie, also die Lehre von der Verwandtschaft der Arten. Ich hatte ein Modul Meeresbiologie, was ich super, super spannend fand und auch immer noch so ein bisschen ein Leidenschaftsthema ist. Und das dritte war Neurobiologie, also alles um Nerven und Gehirn. Und habe dann zum Schluss beschlossen, meine Diplomarbeit in Neurobiologie zu machen. Und das lief wohl ganz gut, denn im Anschluss daran hat mir der Professor dann auch angeboten, ich könnte ja bei ihm auch promovieren. Also ich habe zwei Angebote bekommen, einmal von dem Professor für Meeresbiologie und einmal von dem für Neurobiologie, und habe mich dann entschieden, okay, in der Neurobiologie ist wahrscheinlich mehr für die Zukunft drin. Meeresbiologie wird zwar super spannend, aber da gibt's echt wenig Stellen in Deutschland. Da gibt's in Norddeutschland das Geomar und das Alfred Wegener und ansonsten ins Ausland, und das sah ich damals nicht. Also habe ich mich für Neurobiologie entschieden. Habe dann 3 Jahre gearbeitet auf einem Forschungsprojekt zum Thema Alzheimer, also Entstehung der Alzheimer'schen Erkrankung, hier jetzt nicht sehr ins Detail, es wird dann doch schon sehr fachspezifisch, und habe da sehr viel gearbeitet mit Mikroskopie, sehr viel mit molekularbiologischen Techniken, auch so ein bisschen genetische Veränderungen an den Proteinen und so weiter und so fort. Habe ich 3 Jahre gemacht und bin dann, glaube ich, in das, was ich so als diesen typischen Lebenslauf des Promotionsstudenten identifiziert habe, reingerutscht. Es fing super gut an. Ich hatte irgendwann dann die Hochphase und dann habe ich gemerkt, okay, das, was wir rausfinden wollen, die Idee, die wir irgendwie versucht haben zu untermauern, da geht's irgendwie nicht hin. Also es läuft wohl darauf raus, dass mein Projekt eins ist, wo man zum Schluss sagt, okay, wir haben es versucht und dann ist gut. Ist aber in den Naturwissenschaften halt immer ein bisschen ein Problem. Denn deine zukünftige Laufbahn ist immer dadurch bestimmt, wie viel Publikationen du aus deiner Promotion rausholst. Und als Erstautor hatte ich am Ende genau 0. Und das ist schlecht. Wenn du aus deinen 3 Jahren Promotion, die ich da gebraucht habe, mit 0 Erstpapern raus, also ich war auf diversen Papern so mit drauf, ganz klassisch auch mit so Seitenprojekten, wo man halt dann da mal ein bisschen macht und da dann das Paper mit reinrutscht, irgendwo auf der Publikationsliste und so weiter und so fort. Aber für meine eigentliche Arbeit kam nicht wirklich was raus. Das heißt, ich habe dann eine klassische Doktorarbeit geschrieben, also so ganz klassischer Fließtext, wie man es aus anderen Fächern kennt. In den Naturwissenschaften ist natürlich die kumulative Doktorarbeit so ein bisschen der Goldstandard. Das heißt, du nimmst alle deine Paper, die du veröffentlicht hast, packst eine Einleitung dazu, packst einen Endteil dazu und hast dann eine Doktorarbeit. Und damit kannst du dich dann weiterbilden. Hatte ich jetzt nicht. Und gegen Ende meiner Promotion war dann auch mein Doktorvater gar nicht mehr so zufrieden mit den Ergebnissen, weil eben nicht das rauskam, was er sich auch gedacht hat. Und es kam, wie es kam, wie es vielen Promotionsstudenten in der Biologie eben auch geht. Du sitzt dann da im Abschlussgespräch und dir wird geraten, ja, mit deinem Track Record, mit deiner Publikationsliste ist wahrscheinlich eine Stelle in der Forschung für dich nicht drin. Was schade war, denn tatsächlich, ich habe wirklich, wirklich gerne im Labor gearbeitet. Diese 3 Jahre waren auch eine wirklich schöne Zeit. Man darf neugierig sein, man darf technische Dinge ausprobieren und ich war auch immer mehr so auf der Seite, die gesagt haben, ich versuche neue Techniken, neue Geräte und so weiter und so fort. Ich war jetzt weniger der sich durch Berge von Paper durchwühlt. Also das theoretisch war nicht so meins, ich war immer so der Praktiker und der Techniker. Und dann saß ich da mit damals 30 Jahren. Natürlich, so eine Doktorarbeit nagt auch oft an der Psyche, vor allem, wenn es halt nicht läuft. Also ich war dann in der Phase, da war ich dann schon depressiv, das hat dann auch meine Beziehung belastet, die ist in die Brüche gegangen und ich saß dann am Ende da mit einem fancy Titel, aber nichts weiter. Und das war dann der tragische Punkt, wo ich sagte, okay Gott, jetzt habe ich dieses Kapitel meines Lebens und ich war insgesamt 10 Jahre an der Uni mit Studium und Doktorarbeit. Ich hätte schneller sein können, aber ich wollte nicht, weil es mir da auch gefallen hat. Und jetzt sitze ich quasi dann da und muss mich neu erfinden. Tja, so kam ich zu meinem Doktortitel.
Okay, vielen Dank für diese Ausführung. Das ist, also du bist der erste Biologe, den ich interviewe. Es klingt ja schon fast nach ein bisschen Lebenskrise in dem Moment.
Ja.
Kam das plötzlich oder war das etwas, wo du auch schon während der Promotion drüber nachgedacht hast, dass das passieren könnte?
Doch, das wurde mir dann so im letzten Jahr ungefähr, wurde es dann immer klarer. Also ich habe das natürlich schon, mein Schicksal ist jetzt kein Einzelschicksal. Ich hatte auch andere Kollegen schon vor mir, einer, dem ist es ähnlich gegangen, denn sein Projekt lief nicht. Der hat dann noch seine Promotion fertig gemacht und war danach weg, weil er gesagt hat, er hat irgendwie keinen Bock mehr. Den habe ich dann tatsächlich nach meiner Doktorverteidigung, war der dann nochmal da zum Feiern und habe mir auf die Schulter geklopft, habe mich angeguckt und hat gesagt, und bist du raus? Und ich guckte ihn an, aus vollem Herzen, hab ich gesagt, ja, bin raus. Also es war schon absehbar dann ab einem gewissen Punkt, wenn du merkst, okay gut, dein Projekt, das wird halt jetzt nicht der große Renner, sondern du schreibst das Ding fertig, das gibst dann ab und dann ist das durch.
Wie hast du danach weitergemacht?
Ich war erstmal ein halbes Jahr lang arbeitslos, was tatsächlich auch nicht so die beste Zeit in meinem Leben war. Also es klingt erstmal cool, du hast jetzt erstmal nichts zu tun, 4 Wochen war es witzig. Und dann wurde es irgendwann nervig, weil du sitzt dann zu Hause rum, denkst da, Mensch, jetzt, ich habe ja eigentlich was wirklich Tolles gemacht, ne? Ich habe einen Doktortitel geschafft. Schafft ja nicht, also mittlerweile viele, aber trotzdem nicht jeder. Und eigentlich ist es ja auch eine Leistung. Und jetzt sitze ich hier zu Hause und kann erstmal nichts damit anfangen. Ich sitze rum, ich gehe vom Bett zur Couch. Ich bin tatsächlich mittags wieder an die Uni gefahren, um mit meinen ehemaligen Kollegen mittags zu kickern. Weil alle anderen Leute hatten ja was zu tun, die hatten ja einen Job. Und ich saß zu Hause und habe Fernsehserien geglotzt und am Computer gezockt. Und das war tatsächlich auch keine schöne Zeit. Und ich habe natürlich versucht, mich um Jobs zu bemühen. Hab Bewerbungen geschrieben, ich war beim Arbeitsamt. Das Arbeitsamt hat mir erstmal gesagt, ja, also Herr Brümann, einen promovierten Biologen, den kriegen wir eigentlich nicht vermittelt. Da sind Sie zu hoch qualifiziert und zu spezialisiert dazu. Solche Jobs haben wir einfach nicht im Angebot, da müssen Sie mal selber gucken. Und dann habe ich versucht zu gucken. Jetzt ist aber die Krux, ich habe in meiner Promotion habe ich immer nur gelernt, wie man Forscher ist. Also letzten Endes als Biologe am Ende ist man ausgebildeter Forscher und nichts anderes lernt man. Man bekommt zwar immer mit, da kommen dann diese Vertreter, die machen dann irgendwas. Das ist so ein bisschen, ne, aha, die haben es nicht geschafft, das ist ein Vertreter geworden und so weiter. Das willst du dann erstmal auch gar nicht. Und ich habe ein halbes Jahr lang Labors angeschrieben und gesagt, hier Labor arbeiten und so weiter und so fort. Und entweder habe ich keine Antwort bekommen oder ich habe die Antwort bekommen, sie sind überqualifiziert, weil wir brauchen keinen promovierten Biologen, oder sie haben keinerlei Berufserfahrung. Und das ist natürlich dann der nächste Schock, den du bekommst, ist, du sitzt dann da und denkst, ich habe mir jetzt 3 Jahre lang den Arsch abgearbeitet für meinen Titel, habe 3 Jahre lang im Labor wissenschaftliche Projekte selbsttätig bearbeitet. Das ist ja der Anspruch für einen promovierten Biologen, dass du lernst, wissenschaftliche Projekte selbsttätig zu bearbeiten und andere Leute anzuleiten. Also ich hatte 4 oder 5 oder 6 Bachelorstudenten, 3 Masterstudenten, all das. Und dann gehst du in die freie Wirtschaft und das Erste, was du hörst, sie haben keinerlei Berufserfahrung. Und dann nächste, ja toll, auch schön. Und habe dann in meiner Verzweiflung nach einem halben Jahr, ich habe dann irgendwann angefangen, so einen Nebenjob anzufangen bei einem Bekannten, damit ich irgendwas zu tun habe. Arbeitslosengeld hat noch irgendwie gereicht. Also ich war auf halber Stelle Festanstellung an der Uni, das heißt, ich bekam dann halt Arbeitslosengeld 1, was okay ist, man überlebt. Ich habe dann bin wieder nach Regensburg gezogen, tatsächlich habe ein Vierteljahr bei meinen Eltern wieder gewohnt, weil es einfach günstiger war. Und ich beschlossen habe, okay, in Osnabrück werde ich eh nichts finden und will auch nichts mehr finden, ich will wieder heim. Und habe dann aus reiner Verzweiflung eigentlich eine Initiativbewerbung an einen Personaldienstleister oder wie man auch so schön sagt, Leiharbeitsfirma geschrieben. Und eigentlich wollte ich mich bewerben als klinischer Monitor und habe aber an die falsche Teilfirma geschrieben und habe dann eine Antwort bekommen. Und die haben gesagt, ja, Herr Brümann, wir würden Sie einstellen. Wir suchen nämlich gerade für ein neues Projekt als Pharmaberater. So, und dann habe ich gesagt, okay, bevor ich jetzt nochmal ein halbes Jahr lang rumsitze, mache ich halt erstmal das. Bezahlung war leidlich, okay, aber gut. Wenn man arbeitslos ist und Arbeitslosengeld 1 kassiert, dann ist, was war es, 30.000 Euro Jahreseinstiegsgehalt. Ja, nehmen wir mit. Hauptsache, ich habe einen Job und ich verdiene irgendwas und kriege irgendwie Berufserfahrung. Und das war dann mein erster Job.
Du hattest gesagt, bei deiner Promotionsfeier war dein Bekannter, der auch ausgestiegen war. Mhm. Hast du mit solchen Leuten mal gesprochen, nachdem du ausgestiegen bist oder rauskatapultiert wurdest?
Ja, ich habe immer wieder mal mit Biologen gesprochen. Also diese eine spezifische, der zum Beispiel hat gesagt, der macht gar nichts mehr mit Forschung. Der hat mittlerweile eine Kampfsportschule aufgemacht. Das war sein Hobby und das hat er zum Beruf gemacht. Und auch andere Leute und sehr viele sind dann eben in so Jobs gegangen wie Vertreter. Also das ist so ein bisschen der Go-To-Job. Ich kenne auch eine Person, die hat gesagt, sie spart sich die Promotion gleich und arbeitete dann seitdem in einem Labor als Laborant. Also da gab es verschiedene Wege. Wobei man dazu sagen muss, auf die Idee kam ich gerade, weil erstens als Doktorand konnte ich halt nochmal 3 Jahre mit Gehalt an der Uni bleiben. Und das ist auch so ein bisschen der Go-To-Weg. Wenn du eine Naturwissenschaft studierst, dann machst du nicht bis zum Master, dann machst du auch gleich den ganzen Schritt bis zur Promotion, bis zum Doktor, weil irgendwo in dieser Karriere hast du zwischendrin mal den Gedanken, ja, vielleicht könnte ich ja auch Professor, Professorin werden. Was ein echt steiniger Weg ist und irgendwann verlierst du diese Idee dann einfach, weil du sagst, okay, nee, das ist vor allem, weil man halt, also man kann intelligent, man kann talentiert sein. Wenn du in Deutschland eine Professur haben willst, brauchst du zusätzlich halt einfach auch noch eine gehörige Portion Glück. Und nur diese Kombination aus, du arbeitest dir den Arsch ab und brennst dich so ein bisschen aus und schaffst es schnell genug und hast noch Glück mit dem richtigen Projekt, führt eigentlich dann zu einer Professur. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, nee, kein Bock auf 80-Stunden-Wochen und am Wochenende rein. Das ist ja als Biologe eh nochmal so ein Ding. Du musst ja auch während dem Wochenende arbeiten, weil deine Zellkultur zum Beispiel, die kennt kein Wochenende. Und dann bist du halt nochmal 2 Stunden am Samstag da oder 3. Oder machst dein Projekt dann irgendwie nochmal am Wochenende, weil dein Mikroskopraum frei ist und so weiter und so fort. Und das sind alles so Punkte, die dann halt noch mit dazukommen, wo ich dann irgendwann gesagt habe, nee, da bin ich wiederum froh, dass ich es los bin.
Und also solche Hilfestellungen von Leuten, die schon gegangen waren, waren nicht Teil deines Karrierewegs?
Tatsächlich, die Idee für diese Initiativbewerbung kam von einem Bekannten, der auch Biologe ist und der dann eben auch jetzt klinischer Monitor danach geworden ist und der gesagt, bewerb dich doch mal bei der Firma. Gut, dass ich mich beim falschen Branch beworben habe, das war dann eher so ein Versehen, aber ich dachte mir, okay, das ist auch egal, machst du jetzt einfach mal. Aber es gibt tatsächlich für Biologen relativ wenig, weil wie gesagt, du wirst ausgebildet zum Forscher und um dann festzustellen, dass es zu viele deiner Art gibt, sie brauchen gar nicht all die Forscher, die sie ausbilden. Und während der Unilaufzeit fährst du auch sehr wenig. Ich weiß, es gab eine Seminarreihe bei uns sogar, wo es darum ging, okay, wir laden jetzt mal Leute ein, die nicht mehr in der Forschung sind, sondern irgendwo anders arbeiten, wo ich auch die Ideen hier hatte, wo ich mich bewerben kann und so weiter und so fort. Das schon. Aber dann weißt du so ungefähr grob, wo die Reise auch noch hingehen kann. Aber da dann hinzukommen, ist halt immer so das Ding. Mhm. Weil es ist so ein bisschen das Quorum des Millennial, wie einen Entry-Level-Job bekommen, wenn der Entry-Level-Job Berufserfahrung voraussetzt. Und das hatte ich tatsächlich ganz oft. Und das höre ich auch immer wieder ganz oft, dass Leute sich irgendwo bewerben, wofür sie eigentlich die richtige Ausbildung hätten. Mhm. Und da bekommt man dann gesagt, ja, sie haben ja leider keine Berufserfahrung. Und du stehst dann da, ja, wie soll ich denn die Berufserfahrung bekommen, wenn ihr mir keinen Job gebt, wo ich sie sammeln kann?
Mhm. Ja. Gab es von der Uni irgendwelche Angebote? Also das kenne ich jetzt, dass für Promovierende halt auch Angebote sind für den Ausstieg, also ein bisschen verklausuliert, aber sowas gibt es heutzutage. Gab es das bei dir auch?
Nein, von der Uni tatsächlich nicht. Wir hatten zwar diese Seminare, die waren aber von dem Sonderforschungsbereich und die haben die Promovierenden selber organisiert. Mhm. Also da war auch sehr viel Selbstgemachtes dann mit dabei. Mhm. Die Uni selber, also die Uni Osnabrück, wo ich war, hatte ich nichts. Von der Uni Regensburg wusste ich zum damaligen Zeitpunkt, gut, ist jetzt auch schon ein bisschen her, jetzt auch nichts. Da ist es leider sehr, sehr dürftig. Ich werde auch tatsächlich, also um mal einen Step vorzuspringen, ich bin kein Pharmaberater, ich bin aber im Sales, also ich bin Verkaufsleiter, beziehungsweise, nein, ich bin Verkäufer, Territory Manager nennt sich das Ganze, für Laborgeräte. Und dadurch halt immer wieder an Unis und jedes Mal werde ich auch auf Messen immer wieder von Studenten gefragt, ja, wie sind Sie eigentlich an Ihren Job gekommen? Weil bei mir geht es jetzt dann auch zu Ende und ich möchte jetzt dann auch irgendwie raus aus der Uni, aber ich wüsste jetzt nicht wo. Und es ist immer wieder, also ich war letztes Jahr auf einer Messe in Wien, die Hälfte der Fragen, die ich bekommen habe, war nicht zu dem Produkt, das ich verkaufen wollte oder vorstellen sollte, sondern es war zu meinem Lebenslauf, zu meinem Werdegang. Und zwar von Masterstudenten hauptsächlich oder Promotionsstudenten, die gesagt haben, Herr Brümann, wie sind Sie eigentlich zu Ihrem Job gekommen? Darf ich das mal fragen? Weil bei mir steht das jetzt auch an und ich habe keinerlei Ahnung.
Wie bist du denn an deinen Job gekommen?
Also, ich war dann Pharmaberater. Die ersten 2, 3 Wochen war sehr cool, weil man halt sehr, sehr stark gepampert wird. Du bekommst einen Dienstwagen, sie machen irgendwie große Workshops, am Ende gibt es Partys und so weiter und so fort. Ich fand den Job aber insgesamt ziemlich scheiße. Denn, was habe ich gemacht? Ich bin rumgefahren vormittags, weil nachmittags so wollen die Ärzte dich nicht sehen, und habe die immer selben 3 Produkte im 2-Wochen-Takt bei den Leuten angetragen. Und irgendwann wirst du selber genervt davon, die Leute sind genervt, du versuchst einen Weg zu finden, mit denen zu reden, ohne ihnen dasselbe alle 2 Wochen zu erzählen. Und gleichzeitig hast du aber schon sehr hohe Schlagzahlen. Also es ist schon ein bisschen Drückerkolonne gewesen bei mir. So 8 Ärzte pro Tag besuchen am Vormittag und das muss dann erfüllt werden. Dann wirst du auch gemessen an Zahlen, auf die du eigentlich keinen Einfluss hast, weil verschreibungspflichtige Medikamente verkaufst nicht du, die verschreibt der Arzt. Und du wirst aber trotzdem dran gemessen, wie viel der Arzt verschreibt. Aber wie viel deine Arbeit wirklich daran Einfluss nimmt, das weiß man nicht. Und du wirst aber trotzdem daran gemessen und dann bekommst du Schulungen. Und dann hatte ich noch eine, ich sage jetzt den Namen nicht, weil Aber ich hatte laufend irgendwie, dass mir jemand gesagt hat, ja, hier die Extrameile gehen und fürs Produkt brennen und das und das und das. Und ich war dann irgendwann so frustriert, dass ich gesagt habe, ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf diesen Blödsinn. Hab mich dann noch bei der Pharmafirma beworben auf einen Job als Medical Liaison Manager. Das ist dann quasi der Fachberater, der dann nicht mehr im Verkauf ist, sondern wirklich nur beratend tätig ist. Da hatte ich dann zu wenig Berufserfahrung und habe mich darüber auch mit meinem damaligen Regionalleiter verkracht. Der war mir dann stinksauer. Und dann ist aber Folgendes passiert, witzigerweise. Ich hatte mir zu Anfang meiner Jobsuche einen LinkedIn-Account gemacht. Und wenn ich eins empfehlen kann, es klingt super profan, aber macht euch einen LinkedIn-Account, pflegt euer Profil ordentlich, schreibt alles rein, was da rein muss. Und dann wartet ab. Erstmal wird nichts passieren, denn wenn du keine Berufserfahrung hast, bist du vollkommen uninteressant, das wissen wir schon. Aber so, als ich dann diesen Job als Pharmaberater hatte, bekam ich die ersten Angebote. Und irgendwann war eins dabei von einem Recruiter, der sagte, ja, Herr Brümann, ich hätte da einen Job, eigentlich rekrutieren wir keine Sales-Leute aus der Pharma, weil die sind halt irgendwie anders drauf als das, was wir suchen. Aber sie hätten genau den richtigen Background. Sie haben technisches Know-how, sie haben Verkaufserfahrung und ich hätte da eine Firma, die sucht jemanden für das Gebiet Süddeutschland. Und da habe ich gesagt, ja, also ich bin gerade unzufrieden mit meinem Job. Machen wir. Und dann bin ich durch den Bewerbungsprozess gegangen. Und erstes Interview, zweites Interview, habe mit den Leuten gesprochen. Und ich hatte ja schon erwähnt, ich hatte dann Probleme mit dem Regionalleiter in der Pharmafirma. Und witzigerweise, ich hatte ein Personalgespräch, an dessen Ende zwei Kündigungen auf dem Tisch lagen. Eine von mir und eine von der Firma. Weil der Regionalleiter halt nicht mehr mit mir arbeiten wollte und irgendwelche Gründe gesucht hat, um mich da rauszuwerfen. Und ich war von dem Gespräch zurück, bekomme einen Anruf von der Biotech-Firma, die sagt, ja, Herr Brümann, wir würden Sie einstellen. Nur eine Sache, wir haben eine fixe Gehaltsvorstellung, die verhandeln wir nicht mehr. Aber wenn die okay ist, dann schicken wir in den Vertrag und alles ist gut. Ich habe gesagt, ja, bitte, machen wir, kein Stress. Doppeltes Gehalt. Und dann war ich da, wo ich, naja, was heißt sein wollte. Ich wollte immer noch ursprünglich Forscher sein. Aber ich war zumindest in einem Bereich, wo ich gesagt habe, okay, gut, hier bin ich jetzt zufrieden und hier komme ich klar mit. Und muss tatsächlich auch im Nachhinein sagen, Sales hat natürlich einen schlechten Ruf. Man denkt immer so mit der Schlangenölverkäufer. Ist aber ein super spannendes Feld, wenn man mit Menschen kann. Also wenn man sagt, ich möchte am liebsten den ganzen Tag gar nichts mit Menschen zu tun haben, ist es vielleicht ein bisschen schlecht, weil im Verkauf wirst du mit Menschen zu tun haben. Aber was ich vor allem dran schätze, ist, du redest mit den Leuten sehr viel über die Technik, über technische Aspekte und bist dabei aber auch immer sehr, sehr ehrlich, denn was ich dann verkauft habe, waren Western Blot Imager. Also das ist Capital Equipment, da sprechen wir schon von größeren Geldsummen. Die kosten so fünfstellig, so 50.000, 60.000 Euro kostet ein Gerät. Das heißt, das kauft der Kunde nicht mal ebenso und dein Ziel ist auch nicht, dem mal ebenso noch was zu verkaufen, sondern du willst, dass es passt für den. Du willst, dass es damit arbeiten kann, weil dein Bestandskunde ist dann später auch dein Multiplikator, weil ich dann zu einem neuen Kunden, der dann kommt, sagen kann, passen Sie auf, glauben Sie nicht mir, reden Sie mit dem Kunden so und so, der ist bei Ihnen an der Uni, der sagt Ihnen, ob das Gerät toll ist oder nicht. Und das macht es sehr interessant. Das ist ein ganz anderes Arbeiten, weil du gleichzeitig aber auch noch dich in die Techniken des Kunden mit eindenken musst. Also ich muss auch noch nach wie vor wie ein Biologe denken. Deswegen arbeiten ja im Sales sehr, sehr viele Naturwissenschaftler. Weil verkaufen kann ich jemanden in 6 Wochen beibringen, wie ein Westernblot funktioniert und dass der auch dann wirklich gelingt. Oder irgendwelche anderen Kits und so weiter und so fort. Diese ganzen molekularbiologischen Techniken, das kann ich niemandem in 6 Wochen beibringen. Das muss der wissen und vor allem Erfahrung haben. Denn du musst ja auch tatsächlich authentisch sein und du musst kompetent wirken. Und das ist der große Spaß daran tatsächlich bei dem Job. Und gleichzeitig darfst so ein bisschen an der Wissenschaft derjenigen teilnehmen, dir ein bisschen erzählen lassen, bist aber nicht in der Situation, dass du sagst, jetzt muss wegen mir da ein Paper rauskommen. Das heißt, dein Zugzwang ist ein ganz anderer. Klar, du musst dann halt deine Verkaufszahlen erfüllen. Das ist nochmal eine andere Art von Stress. Damit kommt man klar. Und das ist es. Und ich bin im Mund dazu sagen, bei der Firma arbeite ich jetzt nicht. Ich bin jetzt bei meiner dritten Biotech-Firma, bei der ich arbeite. Der Klassiker im Sales ist, du bekommst keine Gehaltserhöhung, bekommst einen neuen Job mit 10, 15% mehr Gehalt und wechselst dich dann immer so durch. Es ist übrigens auch ganz witzig, wenn ich mich auf Messen unterhalte mit Kollegen, die sagen, ja, bei der Firma war ich auch schon, bei der Firma war ich auch schon, bei der war ich ursprünglich und bin jetzt wieder.
Das sind nochmal ganz andere Einblicke, wenn man so aus dem öffentlichen Dienst kommt.
Ja.
Wobei, da werden die Prozesse, gehen auch gerade in die Richtung.
Mhm.
Aber sehr spannend, was du da erzählst. Und auch dieses, also Sales ist nicht gleich Sales, oder?
Ja.
Also die Sales erste Stufe war anders als das, was danach kam bei dir.
Ja, genau. Also ich kann auch nicht sagen, wie das ist bei Firmen, die halt hauptsächlich so Verbrauchsmaterial verkaufen, also Saarstedt, Eppendorf und so weiter und so fort. Die haben ja auch eigene Sales-Leute für den Consumer-Bereich, nennt sich das dann. Das ist, habe ich keine Ahnung. Ich war eigentlich immer derjenige, der Großgerät verkauft hat und macht das heute auch noch. Und da ist der Verkaufsprozess relativ lang. Also ich hatte, das schnellste war ein halbes Jahr, das längste war 1,5 Jahre. Das heißt, die Zeitspannen sind auch ganz anders, der Kundenkontakt ist ganz anders. Und wie gesagt, es geht weniger darum, jetzt, also in der Pharmafirma, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber bei mir war es so, du liest halt immer dieselben Kernbotschaften vor. Du bist quasi ein Vorleseäffchen für die Marketingabteilung. Und im Capital Equipment für Biotech und Laborgeräte ist es ganz anders. Da bist du wirklich so eine Mischung aus Berater und Verkäufer. Und der Beraterteil ist ganz wichtig, weil der Kunde wirklich nicht nur überredet werden muss, sondern auch tatsächlich dann überzeugt sein muss, dass das Produkt ihm weiterhilft bei seiner Arbeit.
Ja, macht komplett Sinn. Wenn wir jetzt mal zurückgehen, hast du Fähigkeiten, die du aus der Wissenschaft mitgenommen hast, in das, was du jetzt machst?
Ja, das ist tatsächlich auch, was ich jedem Akademiker immer wieder sagen kann. Die Fähigkeit, die man in einem Studium eigentlich lernt, ist, mit Informationen umzugehen. Also ich habe einen Onkel, der ist Maschinenbauer, der hat in seiner Lehrzeit hat er gelernt, mit einer Feile ein Stück Metall wegzufeilen. Und das hat er mir erzählt, dass er den ganzen Tag macht. Und die Idee war nicht, dass dann zum Schluss das Stück Metall weg ist, sondern dass er lernt, mit dieser Feile umzugehen. Also das Produkt ist gar nicht mal so wichtig. Wichtig ist, die Fähigkeit zu lernen und zu trainieren. Und Akademiker machen eigentlich genau dasselbe mit Informationen. Also wir werden wir sollten trainiert werden im Idealfall, dass wir Informationen aufnehmen, die verarbeiten und daraus Schlüsse ziehen und Ableitungen treffen. Und das ist eine Denkweise, die kann man erlernen und die muss man auch ein bisschen trainieren. Und die ist aber super wichtig. Die ist auch tatsächlich, wenn man weiterhin in Akademie bleiben möchte, super wichtig. Denn seien wir uns mal ehrlich, wäre ich jetzt in der Forschung geblieben, mein nächstes Projekt wäre wahrscheinlich nicht Alzheimer gewesen. Das wäre irgendwas anderes gewesen, wo ich mich dann wieder neu einarbeiten hätte müssen und so weiter und so fort. Was ich aber mitnehmen hätte können, sind zum einen meine Kenntnisse der Labortechnik und zum anderen, wie ich mich in ein Thema einarbeite. Also der wichtige Punkt, glaube ich, bei einer universitären Ausbildung, und das ist auch das, was ich meinem Bachelor und meinem Master immer so näher bringen wollte in der Zeit, ist, es geht nicht darum, dass ihr das Thema perfekt beherrscht. Das, wenn ihr da mal irgendwann Professor sein solltet oder PI oder sonst irgendwas, ja, dann werdet ihr Koryphäen für euer Thema. Aber auf unserem Wissenslevel, in dem wir gerade sind, geht es vor allem darum, dass wir uns mit Informationen auseinandersetzen können, dass wir Informationen verarbeiten können und Schlüsse ziehen und darauf basierend dann weiterarbeiten. Und das ist, glaube ich, aber für wissenschaftliche Ausbildung, für akademische Ausbildung ist eine essentielle Fähigkeit. Und ich finde, man soll sich dessen auch so ein bisschen bewusst sein, weil gut, dann war dein Thema halt, also wie jetzt bei mir, kam halt nichts raus. Ich habe eine 100 Seiten Doktorarbeit, was ziemlich schmal ist für einen promovierten Biologen, die keinerlei großen wissenschaftlichen Impact hat. Aber ich habe ja trotzdem für mich irgendwas rausgezogen, und zwar die Fähigkeit, wie ich mit Informationen umgehe.
Vermisst du was aus der Wissenschaft?
Ja, tatsächlich. Ich vermisse so ein bisschen die Laborarbeit, dieses Ausprobieren, dieses Rumtüfteln, im wahrsten Sinne des Wortes Forschen, was rausfinden. Das ist das, was ich tatsächlich immer am liebsten gemacht habe. Okay, gut, du spannst irgendwas in dein Gerät, du setzt irgendeinen Versuch an und so weiter und so fort. Und nach 3, 4 Fehlschlägen, der 5. funktioniert dann. Ist bei Biologen so, wir mixen Flüssigkeiten zusammen und hoffen, dass in diesem Reaktionsgefäß mikroskopisch kleine Dinge das tun, was wir denken, dass sie tun sollten. Und irgendwann funktioniert es dann aber. Und dann findest du irgendwas raus. Und so dieses sich hinarbeiten und da noch ein bisschen, da noch ein Versuch und so weiter und so fort, das ist tatsächlich eine super befriedigende Arbeit. Vor allem, wenn dann halt am Ende was rauskommt. Irgendwas Neues. Also das tatsächlich vermisse ich schon wirklich sehr. Aber gut.
Man kann nicht alles haben.
Man kann nicht alles haben.
Wenn du jetzt so zurückblickst auf deinen Übergang und du hast ja schon gesagt, dass du ständig irgendwelche Absolventen hast, die Fragen stellen. Mhm. Würdest du heute was anders machen, was den Übergang betrifft?
Ich würde mir wahrscheinlich, also wie gesagt, ich wiederhole meinen Pro-Tipp für euch alle da draußen, macht euch ein LinkedIn-Profil. Denn es ist so ein bisschen, es ist ein bisschen schade, dass es das gibt, aber der Recruiter ist euer bester Weg zu einem Job außerhalb der Akademie. Es gibt einen eigenen Wirtschaftszweig, der nichts anderes tut, als Leute, die von der Uni kommen, abcashen und denen Jobs geben oder Jobs vermitteln. Sollte nicht so sein, aber ich habe mit so Leuten eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. Also macht euch für Recruiter sichtbar. Und das hätte ich vielleicht auch tun sollen. Ich hätte mich da sichtbarer machen sollen. Denn ich hatte keine Ahnung am Anfang, was ich machen soll mit meinem Doktortitel. Der Recruiter hatte aber Ahnung. Der wusste, wo er mich reinsetzt. Und der wusste, der hatte zum Beispiel auch, diese eine hatte sofort erkannt, okay, Gott, der ist in der Pharma, ist der halt, als Pharma-Referent ist der spendet. Der muss hier in den Technical Sales Job für Laborgeräte oder für Biotech-Produkte und so weiter und so fort. Das ist so das Erste, was ich anders machen würde. Und das Zweite, wer zu sagen, ich habe in letzter Zeit überlegt, ob es vielleicht schlauer gewesen wäre, wieder zur Bundeswehr zu gehen, damit ich irgendwas tun kann in der Zeit. Und ich hätte wahrscheinlich von Anfang an, ich habe am Anfang immer so nach Laborjobs gesucht, ne? Laborleiter, Laborassistent und so weiter und so fort. Ich hätte wahrscheinlich, um mir dieses halbe Jahr Arbeitslosigkeit zu sparen, einfach weitersuchen müssen, im weiteren Umkreis. Also Sachen, ich habe einen Bekannten, der ist Baubiologe, der macht ökologische Gutachten für Baustellen. Wusste ich bis dahin gar nicht, dass es das gibt. Ich habe Leute kennengelernt, die irgendwie nochmal sich ganz anders orientiert haben und gesagt haben, okay Gott, dann ist es halt nichts Akademie, dann mache ich jetzt, keine Ahnung, fange irgendwas ganz Neues an. Das ist auch, glaube ich, eine Sache, die man nicht außer Acht lassen darf. Nach der Doktorarbeit ist dein Leben ja nicht vorbei. Du hast ja dann noch ein Leben. Und es hindert dich keiner dran zu sagen, okay, jetzt mache ich halt nochmal was Neues. Also keine Ahnung, werdet Schreiner, wenn ihr gerne mit Holz arbeitet. Nicht davor scheuen zu sagen, okay, jetzt erfinde ich mich halt nochmal neu. Weil was mir tatsächlich nicht gut getan hat, war ein halbes Jahr rumsitzen und drüber brüten, warum ich jetzt keiner haben will mit dem, was ich gelernt habe. Statt zu sagen, okay gut, wie werde ich denn einfach interessant? Und denkt an Jobs, von denen ihr vorher dachtet, das will ich vielleicht nicht machen. Keine Ahnung, der Vertreter, der Laborgeräte verkauft und zu uns ins Labor kam. Am Anfang denkst du, ja, mei, die arme Sau, die war halt nicht gut genug. Und jetzt als die arme Sau, die nicht gut genug war, kann ich sagen, na doch, ich bin eigentlich ziemlich gut in dem, was ich tue. Ich hatte halt einfach bloß Pech im System und vielleicht hatte der auch Pech im System und im Nachhinein kann ich auch sagen, hey, der Job ist gar nicht so schlimm, wie alle immer dachten. Man hätte halt einfach nur selber die Nase nicht so hochheben dürfen und sich so ein bisschen in seinen eigenen Illusionen von, ja, aber ich bin die Ausnahme, ich werde bestimmt der nächste Professor und dann Nobelpreis und was weiß ich nicht alles. Sie werden Unis nach mir benennen, was weiß ich. Da einfach tatsächlich offen bleiben und sich nicht auf die eine Illusion versteifen. Und es ist leider in den Naturwissenschaften noch viel zu oft so, man versteift sich drauf. Ja, okay, gut, mein Karriereweg ist okay, dann jetzt hier Promotion und dann 7 Jahre richtig, richtig hart ranklotzen und dann gibt mir jemand eine Professur, weil dann bin ich habilitiert und alles ist gut. Nee, da müsst ihr das Glück haben und Glück kann man nicht planen. Die einzige Alternative, die tatsächlich in den Naturwissenschaften noch bleibt, ist ins Ausland zu gehen. Denn gerade in Deutschland ausgebildete Naturwissenschaftler sind im Ausland immer sehr, sehr begehrt, weil die Ausbildung tatsächlich eigentlich sehr hochwertig ist. Und dort die Systeme auch nicht so starr. Also eine PI-Posten in den USA kriegen, was so der Klassiker ist. Oder auch mal ganz ab. In Australien werden immer wieder deutsche Naturwissenschaftler eingestellt, weil die wissen, okay, die Leute, die können hart arbeiten, die haben was drauf und wir brauchen kluge Leute. Das war die zweite Alternative, zu sagen, okay, wenn nicht hier, dann irgendwo anders, wenn man ins Ausland gehen möchte.
Mhm. Heutzutage ist, glaube ich, der Weg auch schon schwieriger. Also so wie ich das verstehe, sind in den USA und in Australien die Unis auch in Krise. Mhm. Tenure Track ist nicht mehr Tenure Track oder Tenured ist nicht mehr Tenured. Und auch in Australien wird sehr viel zusammengekürzt.
Ja.
Und ja, es wird auch im Ausland schwieriger, habe ich so das Gefühl. Vor allen Dingen für GeisteswissenschaftlerInnen. Aber ich glaube, das macht bei den Biologen irgendwann auch nicht mehr Halt.
Ja, zumal Biologie ist halt ein sehr teures Forschungsfeld. Also ich habe das gemerkt, ich habe es ja genau richtig erwischt. Ich habe angefangen zu studieren. Da hat man in Bayern Studiengebühren eingeführt. Dann habe ich nach Niedersachsen gewechselt. Dort hat man die Studiengebühren abgeschafft, genau in dem Jahr, wo ich fertig war mit Studieren. Das heißt, ich habe diese ganze Phase Studiengebühren einmal mitgenommen und ich habe es in zwei Bundesländern gesehen, was mit dem Geld passiert. Und in der Biologie kannst du super leicht super viel Geld ausgeben. Du kaufst neue Mikroskope, so ein Antikörper kostet im Milliliter 1000 Euro. Das Reagenz ist super teuer, das Reagenz ist super teuer, die Technik braucht ein teures Gerät und so weiter und so fort. Und in anderen Fakultäten haben sich Stühle mit Uni-Branding für das Geld gekauft. Weil, okay, gut, wir haben die Bibliothek einmal restockt, wir haben jetzt die ganzen neuen Fachbücher, wir haben immer noch Geld über, was machen wir jetzt damit? Weil, was braucht denn ein Geisteswissenschaftler? Also der braucht keinen teuren Antikörper, der braucht kein Mikroskop. Das ist das Teuerste, glaube ich. Entschuldigung, wenn ich da jetzt schlimme Vorurteile gegen Geisteswissenschaften habe, aber das Teuerste ist das Fachbuch.
Ja, wir können auch teurer, aber
okay.
Es ist eher die Ausnahme.
Ja, eben, und bei Biologen ist halt Standard, oder Naturwissenschaften generell ist halt Standard, dass du richtig teures Zeug brauchst.
Ich würde nochmal gerne auf den Punkt zurückkommen, wo du gesagt hast, dass die Vertreter kamen und ihr dann so ein bisschen herabgeschaut habt. Also bei uns kamen keine Vertreter, weil niemand Fachbücher vertritt. Aber wir haben auch auf die Leute heruntergeschaut, die gegangen sind und die es nicht geschafft haben. Woher kam das bei euch?
Ich kann jetzt nur mutmaßen, aber ich glaube, es kommt wirklich von dieser Vorstellung, die du mitbekommst, dass das Höchste, was du werden kannst, ist der Forscher im Elfenbeinturm. Und mein ganzes Studium über, also klar, auf der anderen Seite, wir wurden auch dazu ausgebildet und trainiert und erzogen, kann man schon fast sagen, unser Hirn zu trainieren, um das Wissen der Menschheit zu mehren. Und was weiß ich, die Welt irgendwann zu retten, die Heilung für Alzheimer zu finden. Und das sind natürlich alles wichtige Ziele. Hat eine Schattenseite. Die Schattenseite ist halt, dass das the way to go ist und das höchste Ziel. Und alles drunter ist nicht so wertvoll. Und deswegen, und das ist nicht, dass man dir einmal sagt, okay, gut, das ist euer Ziel. Wenn ihr drunter landet, habt ihr versagt, sondern es ist mehr so ein schleichender Prozess. Du schaust den anderen zu, du siehst die Professoren und die da ihr Ding machen. Wobei ich sagen muss, also im Nachhinein, Professor ist jetzt auch nicht der Traumjob, für den man es hält, weil du bist hauptsächlich Verwaltungsbeamter. Und ich habe diverse Professoren in der Biologie erlebt, die sind Top-Personen auf ihrem Gebiet gewesen, die hatten ein unbändiges Fachwissen und dann werden sie Professor und dann setzt man sie im Büro und plötzlich müssen sie hauptsächlich Verwaltungsdinge machen. Und es sind nicht mehr im Labor, sind auch nicht mehr up-to-date, was die Techniken anging. Wir wussten immer, wenn unser Chef im Labor war, in der Zellkultur, weil alles rumstand und rumlag, weil er es einfach nicht mehr gewohnt war, das Labor aufzuräumen. Und tatsächlich immens eingespannt ist mit, okay, jetzt hier diesen Antrag und Personaldinge und so weiter und so fort. Dazwischen noch den eigenen Jobpaper lesen, dann die Arbeit an die diversen Doktoranden verteilen, sich immer wieder mal Feedback holen. Also Traumjob ist es nicht. Aber wir schweifen ab. Wenn du Student bist und auch wenn du Promotionsstudent bist, dann bist du ja schon mal einen Step weiter und denkst da erstmal, okay, jetzt hier, ich bin auf dem richtigen Pfad. Irgendwo komme ich dann jetzt sicher hin. Sonst hätte ich es ja nicht hierher geschafft. Und da verdichtet sich diese Idee, dass du sagst, okay, Gott, das muss mein Ziel sein. Und erst in der Promotion merkst du dann um das Ganze drumherum, okay, Gott, die Chancen sind rar, das Feld dünnt sich immer weiter aus und wie gesagt, du brauchst Glück. Und ich habe ein schönes Beispiel, meine Betreuerin aus der Diplomarbeit, die hat es geschafft, die ist Postdoc geworden. Und das Letzte, was ich gehört habe, 6 Jahre nachdem sie Postdoc geworden ist, macht sie jetzt eine Fortbildung zum klinischen Monitor. Und die war wirklich, wirklich eine super begabte Frau. Hatte echt gute Publikationen Und selbst die Leute, selbst da ist es nicht sicher, dass du dann den letzten Sprung schaffst. Und du hast aber trotzdem dieses Ziel vor Augen. Und dann ist natürlich jeder, der dann kommt und sagt, ja, ich verkaufe Ihnen hier die Geräte, die Sie für Ihr großes Ziel brauchen, ist natürlich dann nur so ein bisschen so ein Handlanger gefühlt. Jetzt mal ganz böse ausgedrückt. Zumindest wenn du der, keine Ahnung, die bei den TAs, die ich, mit denen ich so zu tun habe, ist es noch ein bisschen anders. Und auch wenn du mal die seltene Gattung des Lab Managers im akademischen Mittelbau triffst. Also die Leute im Mittelbau ticken dann auch noch ein bisschen anders. Die wissen dann natürlich aus Erfahrung, okay, gut, du bist halt da, um denen zu helfen bei Instrumenten, Geräten und so weiter und so fort. Und mein Job endet ja nicht bei, jetzt haben sie es gekauft, tschüss, sie sehen mich nie wieder, sondern Kontakt halten. Die rufen mich an, wenn sie Probleme haben, wenn sie technische Fragen haben und so weiter und so fort. Und du bist dann auch so ein Stück weit immer der Helfer. Das bekommst du aber meistens als Student schon mal gar nicht, weil wir lässt den Studenten schon die wichtigen Geräte warten. Als Doktorand fängt es dann meistens an, weil die meisten biologischen Labore haben keinen Labmanager, der das macht. Die teilen es dann unter ihren Promotionsstudenten auf, was in 90% der Fälle nur so leidlich funktioniert, weil die sind nach 3 Jahren weg, dann ist der nächste nicht ordentlich eingearbeitet. Dann rufen die Leute bei mir an und sagen, Herr Brümmern, der Geräteverantwortliche ist weg, können wir nochmal ein Training fürs Gerät haben, weil es weiß keiner mehr, wie es geht. Und das ist aber, und wie gesagt, ich habe meine Karriere über immer so das Gefühl gehabt, die Unis bilden für sehr, sehr stark für den Eigenbedarf aus. Ne? Also sie bilden ihre eigenen Forscher aus. Sie bilden aber, das klingt jetzt blöd, sie bilden zu viel aus. Blöd deswegen, weil die Leute sollen ja studieren, was sie interessiert und da was mit tun können. Aber die Unis haben die Kapazitäten gar nicht, die Leute, die Forscher aufzunehmen, auf die sie die Leute hintrimmen. Und dementsprechend sitzt du dann halt da und denkst dir, ja, nee, das muss ja das sein, weil das wollen sie ja offensichtlich von mir, dass ich ein Forscher werde.
Ich glaube, da gehen Unis mit DFG Hand in Hand, weil diese Sonderforschungsbereiche, das ist ja diese Kritik, dass als die eingeführt wurden, dass da die Promotionszahlen extrem hoch gingen und aber ja, dafür keine Stellen irgendwie nach der Promotion weiter da sind.
Ja, und es ist ja auch, Doktoranden sind halt auch billiger als Mittelbau. Also diese ganze Einkuscheln-Diskussion dreht sich ja darum, dass es keine Mittelbaustellen gibt, die Jobs machen, weil es billiger ist, für eine Mittelbaustelle 2 Doktoranden einzustellen. Die habe ich zwar nur 3 Jahre, aber hey, es sind genug da. Also nach wie vor prügeln sich die Leute darum, eine Promotionsstelle zu bekommen, weil das ja auch das Ziel ist. Du willst denn, die meisten sagen ja nicht nach dem Master, okay, jetzt hier, tschüss. Zumindest in den Naturwissenschaften, muss man dazu sagen, ne? Gibt andere Studienbereiche, das ist bestimmt anders, aber in den Naturwissenschaften, vor allem in der Biologie, gehört es schon fast dazu. Wenn du kannst, machst du noch einen Doktor dazu. Das heißt, du wirst immer Leute finden, die diese Stellen besetzen. Und dann holst du dir halt 2 Doktoranden, die kosten weniger. Nach 3 Jahren sind die durch, kriegst einen neuen. Jetzt mal ganz böse gesagt, also, klar, die Professoren sind, die meisten, die ich kennengelernt habe, sind nicht so drauf, aber es ist das System dahinter, zu sagen, okay, Gott, dann nehme ich mal halt 2 Doktoranden statt einem Mittelbaumitarbeiter. Und dann, ja, dann hast du diesen Durchfluss an Leuten. Und was hinterher mit den Leuten passiert, das ist ja dann nicht mehr das Problem des universitären Betriebs.
Ja, so empfinde ich das auch. Und es hat keine wirtschaftliche Komponente, dass wenn jemand geht, dass das Wissen irgendwie festgehalten wird, sondern du musst dann wiederkommen.
Ja, und das sind, also, dass die Doktorarbeit zum Beispiel nicht gut war, heißt ja nicht, dass die Person kein kompetenter Wissenschaftler wäre, denn die Doktorarbeit lebt immer vom Thema. Wenn das Thema von Anfang an eine Sackgasse gewesen ist und ein Holzweg, und das weißt du ja oft am Anfang nicht, wenn du diese Richtung gehst. Wenn das ein Sackgasse ist, dann hat es halt Pech, dann verliest du halt jemanden, der vielleicht wahnsinnig gut in Mikroskopie ist oder unglaublich kompetent in molekularbiologischen Methoden oder was weiß ich. Und der geht dann und verlässt die Wissenschaft, obwohl der eigentlich ein fähiger Wissenschaftler hätte sein können, in der richtigen Funktion, die es aber für ihn nicht gab oder für sie nicht gab.
Ja. Ich glaube, wir sind so fast am Ende, aber ich würde gerne noch einmal auf deinen Podcast kommen.
Ja.
Ich habe dir versprochen, dass du ein bisschen Werbung dafür machen kannst. Und vielleicht kannst du ja doch noch irgendwelche Fähigkeiten, die du während der Promotion gelernt hast, mit der Podcast-Aufnahme verbinden.
Ja, also ich mache zusammen mit einem Freund einen History-Podcast über den Wilden Westen. Er nennt sich Western Unchained. Ihr findet uns wahlweise auf westernunchained.podbean.com oder auch bei Spotify oder jedem anderen Hoster. Das ist tatsächlich ein historischer Podcast. Ich bin hier tatsächlich aus meinem akademischen Metier ein bisschen raus, weil ich kein Historiker bin. Im Gegensatz zu meinem Kollegen, der Journalist und Historiker ist, beide studiert. Tatsächlich spannend ist aber auch hier die Recherchearbeit. Also wie gesagt, mit Informationen umgehen, Schlüsse ziehen und so weiter und so fort. Auch das geht hier. Zusammenhänge herstellen. Ist eine Fähigkeit, die hier sehr, sehr praktisch ist. Und genau, also wenn ihr Interesse habt an Legenden, Geschichten und Mythen aus dem Wilden Westen, schaut vorbei, Western Unchained. Oh, würde uns freuen. Wir wachsen, wir sind jetzt im dritten Jahr und es macht tatsächlich sehr viel Spaß.
Ich verlinke euch das in den Shownotes und hoffe, dass ihr da noch ein paar Zuhörer dazu bekommt von meinen ZuhörerInnen. Ja. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei dir für die Einblicke, die du uns gewährt hast.
Sehr gerne.
Wie gesagt, Biologie ist ein komplett anderes Feld für mich, aber sehr spannend. Und generelle Themen kommen überall immer wieder.
Ja, leider. Also das Problem ist ja leider offensichtlich flächendeckend in Akademie. Es ist eigentlich schade, weil es ist ein schöner Job. Und man hat auch, wenn es auch immer nur ein kleinerer ist, als man denkt, irgendwie hat man einen Impact auf die Welt. Und es ist eigentlich schade, dass man das so ein bisschen, dass man sich da ein bisschen zum Rädchen im Getriebe degradieren lassen muss, dafür, dass man eigentlich mit sehr viel, und die Forscher, die ich kennengelernt habe, und ich arbeite ja mit denen als Kunden, das sind eigentlich alles Leute, die machen das mit sehr viel Herzblut. Und um auch in der akademischen Wissenschaft bestehen zu können an der Uni, muss man auch sehr viel Herzblut aufbringen, um diesen ganzen Unvorteilhaften drumherum zu ertragen. Und es ist eigentlich schade, dass wir dieses Potenzial und vor allem diese Motivation, dieses Engagement von Leuten nicht höher schätzen.
Absolut. Vielen Dank.
Eigentlich, wir müssten Wissenschaftler bezahlen wie Fußballer und Fußballer wie Wissenschaftler. Dann wäre die Welt ein klein bisschen fairer, weil der Wissenschaftler trägt wahrscheinlich mehr zum Fortschreiten und zum Wohlergehen der Menschheit bei, als jemand, der 3 Tore schießt in einem Champions League-Spiel.
Das kann ich absolut unterschreiben. Gute Idee. Ich danke dir recht herzlich. Und
gerne.
Ja, wenn ihr noch Fragen habt, können sich die Leute dann bei dir melden.
Ja, gerne.
Okay.
Also du kannst mir die Fragen auch gerne weiterleiten.
Wunderbar, vielen Dank.
Ansonsten findet man mich, wie ich schon erwähnt habe, auf LinkedIn.
Ein super Tipp übrigens.
Ja.
Alles klar, vielen Dank.
Gerne.
Das war mein Gespräch mit Jörg und seiner spannenden Reise vom Biologen zum Territory Manager. Ich hoffe, du konntest ein paar inspirierende Einblicke und vielleicht auch Ideen für deinen eigenen Weg mitnehmen. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du Leaving Academia abonnierst und eine Bewertung hinterlässt. Das hilft, noch mehr Menschen zu erreichen. Hast du selbst eine spannende Geschichte oder Fragen, die ich in einer zukünftigen Folge thematisieren soll? Schreib mir gerne unter info@leavingacademia.de oder auf meinem Instagram- oder LinkedIn-Kanal. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.